Briefe zu schreiben, das ist eine Kunst, eine große Kunst, die im digitalen E-Mail-Zeitalter immer mehr verloren geht, leider. In der Kulturgeschichte gibt es Briefe, die inzwischen zu Weltliteratur geworden sind. Und sogar noch mehr als das. Briefe haben Geschichte geschrieben, auch Kirchengeschichte. Man denke nur an die Paulusbriefe in der Bibel. Die Theologin und Autorin Angela Reiners hat Briefe über Gott und die Welt aus zwei Jahrtausenden gesammelt. 30 weltberühmte Briefe, Höhepunkte christlicher Briefkultur, hat sie jetzt in einem Buch herausgegeben und ausführlich kommentiert. Das höre, wenn du leben willst, so heißt ihr Buch. Angela Reinders ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Guten Tag.
Das höre, wenn du leben willst, das ist ein Zitat von Hildegard von Bingen, das Sie als Überschrift und als Titel gewählt haben. Was hat es denn mit diesem Zitat auf sich?
Das Zitat stammt aus einem Brief von Hildegard von Bingen an Friedrich Barbarossa. Man kennt ja Hildegard von Bingen in erster Linie so als Kräutertante und Gesundheitsexpertin, aber sie war auch politisch aktiv. Sie hat sehr intensiv Kontakt gehalten, auch zu politisch wichtigen Menschen aus ihrer Zeit. Und als Friedrich Barbarossa gerade intronisiert war, da war sie erst sehr auf seiner Seite, hat sich aber auch immer als Mahnerin verstanden.
Das höre, wenn du leben willst, in welchem Zusammenhang steht das denn? Hat sie da gedroht oder was ist das für ein?
Nein, sie hatte den Eindruck, dass er auf dem falschen Weg ist und sie hat das verknüpft mit einem alttestamentlichen Ansatz und ihm dann geschrieben, wenn du leben willst, musst du dich anders verhalten.
Das sagt sie einfach mal so oder schreibt sie einfach mal so an Friedrich Barbarossa, der ist ja nicht irgendwer, oder?
So kann man das sagen, ja. Also sie hat sich da schon sehr autorisiert gefühlt, da auch aufzutreten als Äbtissin, war sie wer und das hatte man zu akzeptieren.
Auch mutig eigentlich, das so zu schreiben. Briefe aus 2000 Jahre Kirchengeschichte bis in die heutige Zeit. Ein Brief hat auch mit einer Reliquie in Ihrem Elternhaus zu tun, ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Das war mir gar nicht so klar. Mein Vater ist witzigerweise ein Japan-Fan, der hatte einen Kollegen, der in Deutschland mit ihm studiert hat, Medizin, und der dann wieder zurück in seine Heimat nach Japan gegangen ist. Und bei vielen mag das jetzt schon irgendwo klingeln, dass Franz Xaver von den Jesuiten ein Asienapostel geworden und gewesen ist. Und als ich meinem Vater erzählte, dass ich diese Briefe sammle und dass eben auch Franz Xaver für mich da wichtig ist in dieser Hinsicht auf die Weltkirche und dass man Asien da eben auch mit einbezieht, dann sagt er, wusstest du eigentlich, dass du aufgewachsen bist mit einem Stück von einem Armknochen von Franz Xaver? Und dann wusste ich das natürlich nicht, aber ich habe das dann auch erstmal für mich fotografiert, weil an sich sollte das auch noch bebildert werden und das hat mich dann durch die Schreiberei auch mitbegleitet. Dieser Arm von Franz Xaver, der muss in verschiedenen Stückchen irgendwo unterwegs sein, denn der reist jetzt gerade auch auf Wallfahrten durch Australien und weiß der Himmel wohin.
Und wie kam das, dass der in Ihrem Elternhaus lag oder liegt?
Meine Schwester ist von einem Bischof getauft, der als Missionar unterwegs war. Und der hat das, wenn ich das richtig erinnere, also ich war ja klein, ich weiß das nicht mehr genau. Mein Vater hat mir das so erzählt, ich glaube, der hat das mitgebracht.
Bei den Briefen, die Sie da veröffentlicht haben, den 30 Briefen, geht es auch immer darum, eine Verbindung zwischen dem Anfang des christlichen Glaubens, also Paulusbriefe ganz zu Anfang, dann die neueren Briefe, eben dem Heute auch zu schaffen, also diese Brücke zu schlagen. Nehmen wir da mal ein Beispiel aus Ihrem Buch Mutter Teresa. Warum haben Sie den Brief gewählt? Was zeichnet diesen Brief aus?
Mich hat fasziniert zu lesen, dass Sie selbst, ähnlich wie Johannes vom Kreuz zum Beispiel, auch diese Nacht der Seele kannte, dass sie also über Jahre hinweg das Gefühl hatte, was man ihrem Leben nicht anmerkt, dass sie weit weg von Gott war, dass sie Schwierigkeiten hatte, spirituell Gott zu erreichen oder von ihm erreicht zu werden. Die Brücke zum Heute schlägt sich ja dadurch, dass in relativer Nähe zueinander, zeitlichen Nähe zueinander, Lady Diana und Mutter Teresa gestorben sind. Das waren so zwei Frauen, mit der sich Hoffnungen verknüpften, mit denen sich die Vorstellungen verknüpften, wie Frauen Einfluss nehmen können. Im Grunde genommen waren die beiden ja auch durch ihren Tod spätestens miteinander verknüpft. Sie sind sich auch mal begegnet. Man weiß nicht, wie sie wirklich aufeinander gewirkt haben. Es muss für beide sehr prägend gewesen sein. Für mich war wichtig, rauszufiltern, wie Mutter Teresa auf die Idee gekommen ist, für sich zu klären, sie möchte nicht in ihrem Ursprungsorden bleiben, sondern in Kalkutta sozusagen ihren eigenen Laden aufmachen und was sie dazu brauchte und mit wem sie da in Kontakt stand und wie sie auch immer gebohrt und schon sehr visionär gedacht hat, wie sie das gestalten möchte.
Also da lernen wir auch noch mal wieder Mutter Teresa kennen in so einem Brief.
Ich habe von einer evangelischen Freundin eine Rückmeldung, die sprach mir zu Hause auf einen Anrufbeantworter und die sagte dann, sie hätte sich so gefreut, dass ich ihr das Buch geschenkt hätte. Ich hatte es ihr mit der Post zugeschickt und einen Brief hätte sie ganz besonders angesprochen. Dann habe ich gedacht, naja gut, das wird wohl irgendwie Dorothee Sölle, Paul Gerhardt irgendwas gewesen sein oder Martin Luther. Und dann sagte sie, nein, Mutter Teresa, sie war als Studentin in Indien und das hatte sie sehr gefreut, weil sie sagte, das wäre tatsächlich so in dem Geist gewesen, wie sie selbst auch kurz Mutter Teresa da gesprochen und erlebt hätte.
Das haben Sie jetzt auch schon angedeutet. Ihr Buch ist durchaus überkonfessionell. Martin Luther, Mutter Teresa, Dorothee Sölle. Also da haben Sie jetzt keine katholischen oder evangelischen Schwerpunkte gesetzt. Päpste sind allerdings einige darin.
Kommen einige vor. Ja, wenn man sich mit Briefen beschäftigt, ist natürlich erstmal die Frage, man kommt sehr schnell auch auf die Form Enzyklika. Ich habe mich einfach gefragt, wer hat eigentlich die erste Enzyklika geschrieben? Das wüsste man jetzt so aus dem Stand nicht. Und ich habe die dann auch tatsächlich nur in der englischen und in der lateinischen Version gefunden und die dann selbst übersetzt.
Worum geht es in der ersten Enzyklika?
In der ersten Enzyklika geht es um die Priesterausbildung. Da war die Frage, wie strukturiert man das? Es kommen junge Männer, die was lernen wollen, die in der Seelsorge tätig werden wollen, die einerseits theologisch fit sein müssen, andererseits aber auch in der Seelsorge brauchbar sein sollen für die Menschen und den Menschen nahe. Und wie richten wir da Seminare ein? Das war 1740 das erste, wo sich der Papst dann dem Thema angenommen hat.
Briefe, das wird auch in Ihrem Buch deutlich, sind auch immer ja zum Teil unglaubliche Glaubenszeugnisse. Besonders ragt da der Weihnachtsgruß aus dem Gefängnis von Dietrich Bonhoeffer heraus. In Zitaten kennt man den Brief eigentlich schon. Das ist auch schon weltbekannt. Ein Brief, der einen anrührt wie kaum ein anderer. Geht es Ihnen auch so?
Es geht mir so. Es ist ja jetzt gerade fast genau 70 Jahre her, dass er ihn geschrieben hat. Wenn man sich mit Dietrich Bonhoeffer beschäftigt, dann ist ja die Standhaftigkeit, mit der er da geglaubt hat, und bis zum Ende im Grunde genommen auch eine sehr große Zuversicht für sich gelebt hat, beeindruckend. Ich habe den jetzt eben nochmal für mich selbst auch gelesen in Vorbereitung jetzt auch auf dieses Gespräch, dass er da ja auch gleichzeitig reinschreibt an seine Familie, wie sie bitte seine Unterhosen zu konstruieren haben, damit sie eben im Gefängnis da nicht rutschen, weil er keine Hosenträger hat. Also das ist einerseits sehr lebendig und sehr lebensnah und er hadert da nicht mit seinem Schicksal, sondern nimmt es an und gibt seiner Familie und damit, indem die Familie uns das weitergegeben hat, auch uns was mit auf dem Weg, dass man sagt, in welcher Situation auch immer, gibt es eine Hoffnung, die sich zu leben lohnt, auch wenn es sich für ihn nicht gelohnt hat.
Also Dietrich Bonhoeffer, vielleicht für alle noch einmal kurz, verhaftet von den Nazis, musste jederzeit damit rechnen, umgebracht zu werden und schreibt diesen Brief an seine Familie, der was unglaublich Tröstendes hat, oder?
Ja, das ist richtig. Also Dietrich Bonhoeffer ist ja inhaftiert worden. Der stand ja in weitestem Sinne in Kontakt mit den Hitler-Attentätern. Er war verlobt mit der Maria von Wedemeyer. Die hat er als junge Konfirmandin kennengelernt. Die war wesentlich jünger als er. Die hat er auch nur dann noch einmal in Freiheit gesehen. Also gut, kannten die sich nicht, wenn nicht über diese Briefe. Und er hat dann in Vorbereitung auf das Weihnachtsfest seiner Familie mit auf den Weg gegeben, ich sitze zwar hier und kann es euch nicht persönlich zusagen, aber es kommt der große Advent Gottes und darauf vertraut.
Ein unglaublicher Brief, auch in Ihrem Buch, auch wie alle anderen Briefe, auch reich kommentiert. Also Sie erzählen immer die Geschichte des Menschen auch und die Situation. Ein Brief, der klingt unglaublich aktuell. Das ist der Brief der Theologin Dorothee Sölle. Mögen Sie uns den vielleicht vorlesen?
Das kann ich gerne tun. Er klingt deswegen so aktuell, weil er sich mit der Situation beschäftigt, dass Eltern ihren Kindern versuchen, diesen Glauben, an den sie selber sich gehalten haben, ein ganzes Leben lang weiter zu vermitteln. Der Brief ist überschrieben, was zählt. Liebe Kinder, in Sagen und Märchen, wie ich sie euch früher manchmal erzählt habe, gibt es ein Motiv vom armen Schäfer, der eines Tages von einem kleinen grauen Männchen weit fort an einen geheimnisvollen Berg geführt wird. Der springt auf und öffnet sich. Innen glänzen die herrlichsten Schätze. Aber während der Schäfer sich noch die Taschen vollstopft, spricht eine Stimme, vergiss das Beste nicht. Und in der Sage schlägt die Tür hinter dem armen Schäfer donnernd zu und die Schätze in seinen Taschen zerfallen zu Staub. Ich habe nie ganz genau verstanden, was das Beste eigentlich sein soll. Vielleicht der Blumenbusch am Bergeingang, vielleicht eine unscheinbare alte Lampe wie die von Aladdin. Vielleicht der Schlüssel zum Wiederkommen, vielleicht nur der Wunsch, wiederzukommen und nicht zu vergessen. Vergiss das Beste nicht, Mich hat, das wisst ihr ja alle vier, die Stimme des kleinen grauen Männchens weit weggelockt aus dem gewöhnlichen Leben, in die Religion hinein, von den Gebildeten unter ihren Verächtern, fort. Meine Schätze kann ich euch nicht einfach vermachen. Gott lieben, von ganzem Herzen, mit aller Kraft, aus ganzem Gemüte, in einer Welt voller Traditionsbrüche, das kann ich nicht wie ein Erbe weitergeben. Aber auch der eigene Mangel, Bräuche und Symbole glaubwürdig zu leben, Lieder und Gebete einzubeziehen in den Alltag, ist mir sehr bewusst. Es ist, als hätten wir Eltern kein bewohnbares Haus der Religion anzubieten, nur ein verfallenes. Dass du, Mirjam, als Jüngste dich nicht hast konfirmieren lassen, obwohl du doch nicht weniger nah am Berg mit den Schätzen wohnst und das graue Männchen vielleicht auch manchmal hörst, ist nur der sichtbare Ausdruck dieser Schwierigkeit, die lebendige Kinder heute mit ihren christlichen Eltern haben. Vielleicht habe ich mich darum gescheut, euch ins Christentum zu locken. Das Wort Erziehen ist doch wohl ganz falsch in diesem Zusammenhang. Aber organisierte Religion hin, organisierte Religion her, ich wünsche mir, dass ihr alle ein bisschen fromm werdet. Vergesst das Beste nicht. Ich meine damit, dass ihr Gott manchmal lobt, nicht immer, das tun nur Schwätzer und Höflinge Gottes. Aber doch manchmal, wenn ihr sehr glücklich seid, so das Glück ganz von selbst in die Dankbarkeit fließt und ihr Halleluja oder das große Om der indischen Religion singt. Eins von euch, ich glaube es war Caroline, hat mal beim Besuch einer scheußlichen Kirche, in die wir euch immer bei Reisen schleppten, trocken gesagt, ist kein Gott drin. Genau das soll in eurem Leben nicht so sein. Es soll Gott drin sein. Am Meer und in den Wolken, in der Kerze, in der Musik und natürlich in der Liebe. Unser Freuen ist immer auf Anlässe und Sachen bezogen. Aber die wirkliche Freude, die Lebensfreude, das Glück am Leben zu sein, ist nicht eine Freude, weil es Erdbeeren oder schulfrei oder einen wunderbaren Besucher gibt. Die wirkliche Freude ist ohne Warum. Sunda Warumbe, wie mein bester Freund aus dem Mittelalter, der Meister Eckhart, sagt. Wenn ich euch nur, starke Mutter hin, starke Mutter her, ein wenig von dieser Sunda Warumbe-Freude mitgeben könnte, das wäre schon sehr viel. Dann würde ich auf meine unerlaubten Extra-Spezialwünsche, diese mütterlichen Zumutungen, dass ihr zum Beispiel einmal im Leben Meister Eckhart lest, getrost verzichten und mich lieber in das kleine graue Männchen zurückverwandeln und in der blauen Höhle sitzen unter lauter Funkelsteine und sagen, vergesst das Beste nicht. Eure alte Mama.
Ein Brief von Dorothee Söller an ihre Kinder. Da schließt sich ja auch ein Bogen. Vergiss das Beste nicht. Das höre, wenn du leben willst. So der Titel des Buchs von Hildegard von Bingen. Das klingt irgendwie ähnlich, oder?
Das passt schön zusammen. Das stimmt. Wobei ich nicht denke, dass Hildegard von Bingen Friedrich Barbarossa als ihr Kind betrachtet hat. Aber es hat was sehr Erzieherisches. Nicht in dem Sinne, wie Dorothee Söller zu Recht kritisiert, dass man jemanden zieht und strecken und in seine Richtung biegen will, sondern einfach einen Weg weisen möchte.
Da gibt es ja auch andere Briefe, die sich in die Zukunft richten, zum Beispiel Briefe, die fragen, wie die Kirche der Zukunft aussehen wird. Frère Roger aus Thésée, da geht es auch um diese Frage nach der Zukunft der Kirche, oder?
Da geht es auch darum, ja. Also Frère Roger hat ja in Thésée ein Zentrum gegründet, was dann sehr früh auch von jungen Leuten besucht und frequentiert wurde. Und er hat auf dem Konzil der Jugend gemeinsam mit Jugendlichen erarbeitet, wie soll die Kirche sein, wie soll sie die Gesellschaft mitgestalten, wie denke ich sie mir in der Zukunft und wie kann ich dann ein Teil darin sein.
Und welche Antwort findet er oder findet er mit den Jugendlichen zusammen?
Ich finde es deswegen so schwierig, darauf zu antworten, weil sich die Gesellschaft schon wieder ein Stück weiter gedreht hat. Und das, was in den 70er Jahren immer so vollmundig formuliert wurde, das ist immer schwierig, das jetzt heute zu übersetzen, weil es da auch sehr viel um politische Fragen ging, die damals im Raum standen. Also um Dinge, die uns zwar auch heute noch bewegen. Also es ging dann auch um Energiefragen, um Klimaschutz, um politische Fragen, die sich heute wieder gewandelt haben. Aber das Wichtige, was man als Essenz aus diesem Brief ziehen kann oder soll, ist, dass in allen diesen Fragen die Kirche ein Mitspracherecht hat.
In Ihrer Erklärung sieht man auch, es geht immer wieder neu darum, eine Verbindung zwischen dem Anfang des christlichen Glaubens und dem Heute zu schaffen. Und das sieht man auch an dem Brief von Papst Franziskus.
Mit Papst Franziskus, das war wirklich insofern reizvoll, weil das Buch geplant war, immer mit dieser großen Leerstelle. Benedikt ist ja zurückgetreten und das kam dann alles auch, während wir an diesem Buch gearbeitet haben. Und dann haben wir immer gesagt, und wenn dann ein neuer Papst feststeht, dann nehmen wir den letzten Brief von ihm. Und das war unheimlich aufregend, also sich dann in dieses Archiv zu wühlen von den Briefen von Jorge Bergoglio aus seinen Zeiten als Bischof in Buenos Aires und dann zu sehen, was passt da. Und auch da schon ganz früh zu merken, der hat einen ganz anderen Ansatz, also zu den Menschen hinzugehen und sich zu bewegen. Und in dem Brief, den wir jetzt ausgewählt haben, ist das auch so, dass er dann eben das Bild der Maria wählt, die da über die Berge zu Elisabeth geht. Und einfach so dieses Kirche unterwegs, was jetzt auch in vielen seiner Reden vorkommt, das spiegelt sich da schon in seiner Spiritualität. Und was ich auch sehr schön finde, ist, dass es auch mit dem auch abschließt, womit er direkt auf dem Petersplatz auch einen Druck gemacht hat am Abend seiner Wahl, dass er erstmal auch um das Gebet für ihn bittet.
Ganz vielen Dank an Angela Reinders. Die Theologin und Autorin hat Briefe über Gott und die Welt gesammelt und in einem wunderbaren Lesebuch herausgegeben und mit aufschlussreichen Kommentaren und Erläuterungen versehen. Das Höre, wenn du leben willst, so heißt das Buch. Es ist im Padloch Verlag erschienen. Das Buch hat 280 Seiten und es kostet 19,99 €. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch.